Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute ist eine wichtige und teils auch emotionale Debatte geführt worden im Bundestag. Und zwar zur Frage, soll ein Bluttest, mit dem Trisomie festgestellt werden kann, soll der regulär bezahlt werden von den Krankenkassen? Ja, das ist sinnvoll, denn so kann man sich besser vorbereiten auf ein Leben mit einem behinderten Kind. So argumentieren die, die dafür sind. Die, die das Ganze kritisch sehen und mit Sorge, die haben den Standpunkt, naja, vielleicht gibt es dann so eine Art Selektion, weil vielleicht mehr Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden als bisher. Ich habe heute mit Simone gesprochen. Simone hat einen Sohn, der ist 13 Monate alt, und ihr Sohn hat Down-Syndrom.
Ist ein totales Geschenk. Eine Welt, wo ich nicht reingeguckt habe. Und das ist, ich habe wirklich bisher, ich weiß nicht, ob das noch kommt an negativen Erfahrungen. Ich hatte noch keine. Wirklich nirgends. Ich weiß, vielleicht kommt das irgendwo noch. Ich kann nur Mut machen, weil es einfach total Spaß macht.
Wie Simone diese Debatte heute verfolgt hat und was ihr auch fehlt bei der ganzen Fragerei und bei der ganzen Geschichte, das werdet ihr gleich noch erfahren. Und wir gucken natürlich auch nochmal auf die Bundestagsdebatte insgesamt, wie heute darüber diskutiert worden ist. Das alles im frischen Podcast vom Update am Donnerstag. Heute ist der 11. April. Und wir gucken auf den, ja, auf den Krimi Julian Assange. Der Krimi geht offenbar langsam aber sicher zu Ende, denn Assange ist heute festgenommen worden in der Botschaft von Ecuador in London. Das sagt der britische Außenminister Jeremy Hunt dazu.
No one is above the law. Julian Assange is no hero.
Niemand steht über dem Gesetz. Julian Assange ist kein Held. Es ist richtig, dass britische Gerichte nun über seine Zukunft entscheiden.
The British Judicial System.
Seit 2012 ist Julian Assange ja dort untergekommen, gezwungenermaßen. Warum er dann heute doch festgenommen werden konnte, auch das erfahrt ihr im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Innerhalb von 7 Jahren kann ein Mensch offenbar massiv altern. 7 Jahre lang hat Julian Assange, der Mitbegründer von WikiLeaks, in der Botschaft von Ecuador in London gelebt, gezwungenermaßen, um seiner Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Heute ist Assange dort festgenommen worden. Und auf den Bildern, die diese Verhaftung zeigen, sieht dieser Mann eben wirklich sehr, sehr alt aus. Komplett graues Haar, langer grauer Bart, obwohl Assange ja gerade mal 47 Jahre alt ist. Was ist da heute passiert? Ich spreche darüber mit Burkhard Birke, unser Korrespondent in London. Burkhard, warum hat denn die Botschaft von Ecuador in London der britischen Polizei überhaupt den Zugriff gewährt?
Angeblich hat Julian Assange gegen die Asylauflagen verstoßen. Das heißt, die Auflage war, dass er sich nicht in die politischen Angelegenheiten anderer Länder einmischt. Aber mit seinen verschiedenen Interventionen und Aktivitäten soll er dagegen verstoßen haben. Und das hat Lenin Moreno, der ecuadorianische Präsident, als Vorwand benutzt, um hier eben auch den britischen Sicherheitskräften die Erlaubnis zu geben, auf ecuadorianisches Gebiet, nämlich die Botschaft, vorzudringen und Julian Assange festzunehmen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Lenin Moreno, anders als sein Amtsvorgänger Rafael Correa, eben einen anderen Kurs aus gegenüber den USA gefahren ist und dass für ihn Julian Assange sozusagen ein Stein in seinem Schuh sein soll, also ein Stein, der ihm gedrückt hat beim Laufen sozusagen. Und deshalb war er wohl offenbar entschlossen, dieses Problem irgendwie zu lösen.
Wusste Assange denn überhaupt, dass ihm von Ecuador eben dieses politische Asyl entzogen worden ist, oder war der völlig ahnungslos?
Ich glaube, er wusste das nicht. Es war zwar im Raum gestanden und es gab auch verschiedene Dinge, die ihn hätten werden stutzig lassen müssen. Das heißt, das war so, dass zum Beispiel jetzt auch die Presse darüber gesprochen hat, dass er erpresst werden sollte, weil er angeblich beim Sex gefilmt worden sei oder über seine Aktivitäten in der Botschaft. Er soll auch Sicherheitskameras dort außer Kraft gesetzt haben. Er soll sich auch dort in geheime Akten reingewühlt haben. All diese Sachen wurden ihm vorgeworfen. Das wurde auch systematisch an die Presse geleakt, also durchgestochen. Und von daher gesehen hätte er es ahnen können, wenn er denn vorbereitet war, aber einer seiner engen Vertrauten hier, ein Journalist namens Vaughn Smith, sagte, er hat ihn letzte Woche noch besucht, dass er eigentlich jetzt nicht so direkt damit gerechnet hätte, sondern dass er selbst auch überlegt hatte, sich den Behörden zu stellen, um hier diesem ganzen Verfahren ein Ende zu setzen.
Ich muss noch mal kurz nachfragen zu diesem Entzug von dem politischen Asyl. Du hast gesagt, also er sollte sich eigentlich eben nicht politisch äußern. Du hast dann aber auch noch mal gesagt, dass das eben als Vorwand genutzt wurde, um ihm jetzt eben dieses Asyl zu entziehen. Das klingt ein bisschen so für mich, als würden da noch andere Dinge dahinter stecken. Liege ich falsch oder gibt es da noch was?
Also die Vermutung ist, wie ich eben gesagt habe, dass Lenny Moreno einfach Julian Assange loshaben wollte. Mhm. Rafael Correa hat das ja auch ein bisschen gemacht, um die USA zu ärgern und um Julian Assange zu schützen. Wobei man auch sagen muss, Rafael Correa, der frühere Präsident Ecuadors, hat Journalisten, die im Land selbst nun Korruption denunziert haben, nicht gerade glimpflich behandelt. Von daher gesehen war das schon auch irgendwie ein Widerspruch, dass er ausgerechnet jetzt Julian Assange so geschützt hat und ihm dieses politische Asyl in der Botschaft in London gewährt hat. Und von daher gesehen, Lenin Moreno wollte, und das ist mein Eindruck, hier einen Schlussstrich ziehen. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass die britischen Behörden hier Tag und Nacht seit 7 Jahren da Wache geschoben haben. Allein das hat den britischen Steuerzahler angeblich 13 Millionen Pfund gekostet.
Ein paar Stunden nach dieser Verhaftung hat ein britisches Gericht Assange für schuldig befunden, gegen seine Kautionsauflagen verstoßen zu haben. Außerdem hat Scotland Yard bestätigt, dass ein Auslieferungsersuchen vorliegt, und zwar von den USA. Weiß man denn jetzt eigentlich, was passieren wird mit Julian Assange? Kann man das schon absehen?
Ja, er wurde also des Verstoßes gegen die Kautionsauflagen für schuldig befunden. Und das bedeutet, dass er für mindestens 6 Monate wohl hinter Gittern muss. Denn er war damals auf Kaution von 200.000 Pfund plus 40.000 Pfund, die 2 Zeugen noch 2 Bürgen gegeben haben, auf freien Fuß gesetzt worden. Aber statt sich eben dann den britischen Gerichten, der britischen Justiz zu stellen, ist er ja in die äquatorianische Botschaft geflohen. Damals war ja dieses Verfahren anhängig wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung, die er in Schweden begangen haben soll, und sexuelle Belästigung. Aber er hatte vermutet, dass das nur ein Komplott, ein Vorwand war, um ihn dann in die USA auszuliefern von Schweden. Und deshalb hatte er hier sämtliche Instanzen durchlaufen. Aber am Schluss hatte er verloren und er war noch mal 2 Wochen auf freiem Fuß unter Kaution, und dagegen hat er verstoßen. Das ist der eine Teil, also da wird er eine Haftstrafe verbüßen müssen. Die USA selbst werfen ihm Computerhacking vor. Er soll mit Chelsea Manning, wir erinnern uns, das war der Mann, der später eine Frau wurde, der ihm geholfen hat, an geheime Akten über den Afghanistan- und Irakkrieg zu kommen, mit ihm gemeinsam konspiriert haben, ein Passwort für geheime Computerzugänge zu knacken in den USA. Das ist der konkrete Vorwurf. Auf den stehen angeblich 5 Jahre Gefängnis in den USA, und angeblich soll eben auch hier versichert worden sein, dass Julian Assange auf keinen Fall irgendwie bei einem Prozess in den USA die Todesstrafe droht, wegen etwa Landesverrates und so. Und ausgeliefert werden kann eigentlich auch nur für das Verbrechen, das beantragt wurde jetzt von den USA für die Auslieferung. Da steht in der Tat nur Computerhacking drin.
Burkhard Birkel mit den aktuellen Infos zur Festnahme von Julian Assange in London.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollen die Kosten für die Diagnose von Trisomie eine reguläre Leistung werden, die Krankenkassen übernehmen? Das war die zentrale Frage heute in der Bundestagsdebatte. Ist das schon Selektion, eine Art von Selektion? Sollte man als zukünftige Eltern nicht auch einfach das Recht auf Nichtwissen haben? Werden vielleicht noch mehr Tests kommen, mit deren Hilfe Eltern dann eben entscheiden sollen, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht? Wie vermeidet man, dass das so eine Art Screening wird? Ihr merkt schon, das sind hochethische Fragen, die man natürlich nicht so einfach beantworten kann. Volker Findhammer ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, hat diese Debatte heute für uns beobachtet. Volker, das ist ein hochemotionales Thema. War die Debatte im Bundestag auch so emotional aufgeladen?
Tja, Sonja, man hätte eigentlich schon so eine emotionale Debatte erwarten können. 38 Redner in 2 Stunden, jeder hatte 3 Minuten. Aber das war am Ende tatsächlich kein Kulturkampf, was uns die Abgeordneten da vorgeführt haben. Das war, wie ich finde, eine umfassende, ja fast schon ausgewogene Debatte, die aber tatsächlich alle Winkel des Themas ohne Schaum vorm Mund angesprochen haben. Und es wurde deutlich, dass das eine wichtige Debatte ist, die noch lange nicht am Ende angekommen ist.
Wie einig oder uneinig ist sich der Bundestag denn in dieser Frage? Also Bluttests bezahlen, reguläre Kassenleistungen, ja oder nein?
Ja, da muss man ja nüchtern sagen, dass diese Tests bereits seit 2012 auf dem Markt sind, aber als eben privat finanzierte Zusatzleistung, die nicht von den Kassen bezahlt wird. Jeder kann das in Anspruch nehmen, aber klar ist auch, die sind viel deutlicher bei der Aussage, ob es tatsächlich einen möglichen Gendefekt gibt. Viel deutlicher jedenfalls als die bisher von den Kassen bezahlte Fruchtwasseruntersuchung, die ja zudem noch für Mütter und das Kind das Risiko der Fehlgeburt mit sich bringen. Und die meisten Parlamentarier sprachen sich tatsächlich deshalb dafür aus, den Bluttest als Kassenleistung zuzulassen. Und ich fand da sehr eindrucksvoll, dass das Auftreten der FDP-Abgeordneten Katrin Helling-Pla, 35 Jahre alt, die tatsächlich ihre eigene Konfliktlage offenlegte, was sie selbst erlebt hat.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
Also da hörte man auch schon ihre eigene Betroffenheit und eben die klare Aussage, dass es für den Risikobereich, dass es da keinen Widerstand gibt. Aber klar wurde auf der anderen Seite in dieser Debatte auch, dass es tatsächlich keine Mehrheiten dafür gäbe, diese Kassenleistung für alle Schwangere zuzulassen, also sozusagen als Screening. Hören wir dazu mal die grüne Kirsten Kappert-Gonter.
In Island wird der Pränatest flächendeckend eingesetzt. In Island kommen kaum noch Kinder mit Trisomie 21 zur Welt. Eine Abtreibung bei dem sogenannten Down-Syndrom ist dort der Normalfall. Diesen Normalfall darf es in Deutschland niemals geben.
Also würde ich sagen, die Botschaft nach dieser Debatte lautet Screening nein, aber für Risikopatienten mit Sicherheit ja.
Jetzt ging es ja in dieser Debatte nicht nur um diese Bluttests für Trisomie, sondern auch um andere Testverfahren, die in Zukunft weitere Erberkrankungen eben erkennen können.
Tja, das ist tatsächlich alles ja nur der Anfang und der Markt für solche pränatalen Geburtstests entwickelt sich tatsächlich rasant. Und klar wurde in dieser Debatte auch, dass es da in Zukunft einen deutlichen medizinischen Fortschritt geben wird, gerade bei den Genanalysen, für die der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zumindest ein eigenes Gremium fordert, ähnlich wie ein Ethikrat, das das dann mal klärt. Und die Linke, Katrin Vogler, ging sogar noch weiter und fordert eine Reform des Gendiagnostikgesetzes, um eben den absehbaren Wildwuchs auf dem Markt für Gentests zu beschränken, weil dann ja auch kleinste Abweichungen erkennbar wären und offengelegt werden können. Und das möchte sie nicht zulassen.
Ich frage Sie, wozu soll es eigentlich gut sein, wenn Eltern schon während der Schwangerschaft Kenntnis von einer genetischen Veranlagung erhalten, die das Kind nur wenig oder überhaupt nicht beeinträchtigen wird? Und weil das Ganze ja hochprofitabel ist, werden etliche weitere Tests in den nächsten Jahren auf den Markt drängen, sofern wir nicht jetzt regulieren.
Aber sondern da muss man auch sagen, da gab es zwar diese Botschaft, dass man handeln will, wie das hier doch geschehen soll, das blieb heute tatsächlich noch offen.
Also da ist es nicht konkret geworden. Eine Forderung, die ja immer wieder gestellt wird in dieser Debatte, Familien mit behinderten Kindern müssen einfach auch besser unterstützt werden. War das auch noch ein Thema heute? Ist das diskutiert worden, dieser Punkt?
Ja, auch das wurde tatsächlich in vielen Beiträgen erwähnt und es gab dort zu erkennen, dass eben ein Leben mit eingeschränkten oder behinderten Menschen möglich sein sollte und von der Gesellschaft besser unterstützt werden sollte. Das sagte beispielsweise die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt.
Weil es so wichtig für die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit genetischen Besonderheiten ist, ob wir eine Willkommenskultur für alle Kinder leben, ob wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, zu der alle Kinder und ihre Familien gehören. Gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Ob wir Familien mit Menschen mit besonderen Herausforderungen auch besonders und vor allem einfach und unbürokratisch unterstützen und das Leben so leicht wie möglich machen.
Aber auch da muss ich dazu sagen, das klang und in allen Appellen natürlich immer wieder gut. Aber wie das nachher ganz praktisch aussehen soll für die Familien, die darauf angewiesen sind, das blieb auch in dieser Debatte wieder offen.
Volker Fintermer hat uns die Bundestagsdebatte zu Bluttests für Trisomie zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rund 50.000 Menschen mit Down-Syndrom leben in Deutschland und dazu gehört auch das Kind von Simone Gögelein. Simone kommt aus Köln, sie hat schon zwei Kinder und vor einem guten Jahr ihr drittes bekommen, einen Sohn. Simone, heute hat der Bundestag debattiert über die Bluttests für Trisomie. Du wusstest wegen eines Screenings und einem Bluttest schon vorher, dass euer Kind mit dem Down-Syndrom auf die Welt kommen wird. Was war für dich da der erste Gedanke?
Ganz einfache Sachen. Es ging jetzt konkret ums Profil, dass das flach ist. Dann denkt man auch, wie sieht mein Kind aus? Sieht das denn schön aus? So ganz platt eigentlich. Ja, alles, was dann losrattert an Gedanken, was man schon mal gesehen, gehört hat. Aber eigentlich nicht jetzt, das will ich nicht oder das nicht.
Hast du dich denn eigentlich gut beraten gefühlt durch deine, ich weiß jetzt nicht, ob du beim Frauenarzt oder einer Frauenärztin warst, aber hast du das Gefühl gehabt, da ist direkt jemand, der dir auch konkret etwas sagen kann, der dich vielleicht beraten kann, der dich da irgendwie ja auffängt?
Also wir sind sehr offen damit umgegangen und wir waren, glaube ich, relativ sehr bald klar, dass wir gar nicht groß irgendwas unternehmen wollen. Wir wollen was alles wissen, aber wir wollen uns informieren, aber wir wollen jetzt gar nicht große andere Schritte wahrnehmen. Und ich habe insgesamt sowohl bei der Pränataldiagnostik als auch bei meiner Frauenärztin, als auch, ich habe dann auch ein Beratungsgespräch bei der Esteratza haben wir aufgesucht, haben wir so warmherzige, tolle Beratung und Auffang und Willkommen heißen empfunden. Also so alles, was ich gehört habe oder gelesen habe oder irgendwo, oder komische Reaktionen nach der Geburt oder so, alle wussten es auch im Krankenhaus. Eine Freundin von mir ist Hebamme, da wussten alle, da kommt Simone, die das Kind mit Down-Syndrom kriegt, ihre Freundin, und das mit offenen Armen sind wir da empfangen worden. Das war wirklich echt, ja, total schön.
Dein Sohn ist jetzt wie alt? 13 Monate, ist das richtig?
Genau.
Okay. Wie wird dein Kind denn angenommen? Also wird es so angenommen, wie es ist? Was sind so bisher die direkten Erfahrungen gewesen? Wie hast du das erlebt?
Ich gehe in Babygruppen, also gar nicht so viel, eher so Mama Fit oder so, wo auch andere Mütter mit Kindern sind, und wir treffen uns. Ehrlich gesagt, am Anfang dachte ich so bei den Geburtsvorbereitungskursen, ach, alle haben ein normales Kind in Anführungsstrichen. Und da hatte ich so ein bisschen Scheu, aber gar nicht dann, als ich war. Und auch jetzt bei Rückbildungskursen und so, gehe ich total offen mit um, ob Pickler oder Mama Fit mit den Babys. Also wir treffen uns und es ist eigentlich, ich empfinde total natürlichen Umgang. Ich kann auch normal darüber sprechen, aber es ist gar nicht, spielt gar nicht so eine Rolle.
Wie nimmst du das denn jetzt wahr? Also das, was im Bundestag debattiert wird, die Bluttests, dass das eben eine Kassenleistung werden soll. Wärst du dafür? Wie siehst du das? Bist du da kritisch eingestellt? Siehst du vielleicht auch Vorteile? Wie bewertest du das?
Ich bin schon kritisch, weil ich denke, wenn man es bezahlt, überlegt man sich vorher. Ich kenne viele, die sagen, ich wollte extra den Test nicht machen, weil ich nicht weiß, wie ich dann entscheiden würde. Um sich selbst zu schützen, sich dann Angst zu kriegen, weil es ist nämlich was vielleicht Angst macht. Und so nach der Geburt ist die Angst weg, kann ich nur bezeugen. Und die sich dann selbst auf die Weise schützen, dass sie sagen, ich möchte es einfach gar nicht wissen. Und wenn das so normal ist, dann nimmt man es halt nochmal eben mit, ohne sich Gedanken zu machen. Wenn das ein paar Euro kostet, was ja nicht so viel ist, dass es jetzt sich niemand leisten kann, dann macht man sich doch nochmal kurz Gedanken. Und von daher finde ich das gut. Und was mir total fehlt in der ganzen Debatte ist, was es das Ganze in ein ganz anderes Licht setzt, dass die 95% aller Behinderungen entstehen nach der Geburt durch Unfälle und Krankheiten und so. Und 5% sind vor der Geburt und dann während der Geburt sind auch viele, aber die genetisch sind, das sind, glaube ich, unter 5%, und davon kann man dann 3% diagnostizieren. Ich weiß nicht, ob die ganz, ganz genau stimmen oder ob das ein bisschen alte Zahlen sind, aber das setzt das Ganze in ein ganz anderes Licht, wo ich denke, meine Güte, ein Kind kriegen ist mutig, man muss damit rechnen, das gibt keine Sicherheit. Das ist nicht immer in einer Norm, auch wenn ein Kind irgendwie Depressionen kriegt oder Autismus hat, alles das ist mit im Paket drin, das Kind bekommen. Und dass dann so eine Riesenwelle mit dem Down-Syndrom gemacht wird. Und ich sehe es so, dass es ein Geschenk für die Welt ist. Einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen. Was sind meine Werte? Sind die so an Nummer 1? Müssen die so, wie sie sein müssen? Kann man die nicht doch nochmal hinterfragen?
Und das erlebe ich auch mit dem Umgang mit meinem Sohn so, dass es einfach nochmal hinterfragt wird und einen total lebendigen, schönen Umgang gibt.
Wenn ich dich richtig verstehe, Simone, hat dir eigentlich jetzt die Geburt deines dritten Kindes, deines Sohns, eigentlich auch nochmal für dich selbst andere und neue Perspektiven eröffnet, die du vielleicht vorher gar nicht hattest?
Auf jeden Fall. Ist ein totales Geschenk. Eine Welt, wo ich nicht reingeguckt habe. Und das ist, ich habe wirklich bisher, ich weiß nicht, ob das noch kommt an negativen Erfahrungen. Ich hatte noch keine. Wirklich nirgends. Ich weiß, vielleicht kommt das irgendwo noch. Aber ich kann nur Mut machen, weil es einfach total Spaß macht.
Der Sohn von Simone Gögelein hat Trisomie 21 und die Familie und Simone erlebt ihr Leben mit diesem Kind als Bereicherung. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch einen schönen Beitrag aus unserer Storytelling-Sendung 100 empfehlen. In der geht es um Marian, auch der hat das Down-Syndrom und er zeigt seiner Familie, was wirklich zählt im Leben. Findet ihr wieder auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dirk Nowitzki hat ja seine Basketballkarriere beendet. Ne? Haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Letzte Nacht, sein allerletztes Spiel. Die halbe Welt sieht ihn ja als Helden, als großen Sportler. Nur seine drei kleinen Kinder, die haben ihn ja noch gar nicht bewusst in seiner besten Phase erleben können.
Aber zum Glück gibt es YouTube. Also den werde ich YouTube-Highlights reindrücken bis zum geht nicht mehr, wenn sie ein bisschen älter sind. Sagt ihm, dass der Papa schon noch ein bisschen besser spielen konnte als jetzt am Schluss, was sie hier gesehen haben.
Also bei Dirk Nowitzki ist das natürlich auch nicht so schwierig. Alles easy. Es gibt zig Filme, Best-of-Videos, tausende Artikel über ihn, die eben dokumentieren, wie er so als Sportler gewesen ist, die man sich angucken, nachlesen kann, alles möglich. Aber wie ist das für uns normallos? Also wie können wir unser Leben für unsere Hinterbliebenen dokumentieren? Damit hat sich heute meine Kollegin Caro Bredendieck beschäftigt. Caro, fangen wir vielleicht mal analog an. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Du kannst natürlich ein Fotoalbum anlegen, wo du jedes Jahr, sagen wir mal, 10 Fotos reinklebst und Kommentare dazu schreibst. Und es gibt auch extra Bücher, die man kaufen kann. Die heißen zum Beispiel Du erzähl mal. Und da bekommt man ein bisschen Hilfe beim Strukturieren, weil es schon vorgefertigte Kapitel gibt. Zum Beispiel zu deiner Schulzeit oder eine Seite mit Sachen, die du gerne magst. In Uganda gibt es ein Projekt, das heißt Memory Books. Da legen AIDS-kranke Menschen Erinnerungsbücher für ihre Kinder an. Da kommen Familiengeschichten rein, Traditionen, Märchen, Fotos, Ratschläge und Wünsche. Und diese Memory Books sollen den Kindern helfen, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind.
Kann ich mir vorstellen, wie gut die Kinder dann auf das Memory Book aufpassen. Das ist ja dann auch einfach ein wahnsinnig wertvoller Schatz. Also wenn wir das jetzt mal so fürs Analoge betrachten. Aber wir sind natürlich die digitale Generation. Ne? Liegt uns das dann nicht eigentlich näher?
Denke ich schon. Das Problem ist nur, jeder hat ja riesige Datenmassen auf seinem Handy und auf dem Laptop und im Instagram-Account. Und das Problem ist da aus meiner Sicht, ich meine, wer soll sich dieses ganze Chaos da durchwühlen, wenn ich nicht mehr da bin? Und es hat ja auch keiner meiner Passwörter. Und vielleicht will ich ja auch gar nicht, dass irgendwer alles angucken kann. Dafür gibt es aber eine Lösung, zum Beispiel bei Google. Wenn du da einen Account hast, dann kannst du den sogenannten Inaktivitätsmanager nutzen. Damit kannst du einstellen, was mit deinen Daten passieren soll, wenn du dich zum Beispiel seit einem halben Jahr nicht mehr eingeloggt hast. Du kannst Vertrauenspersonen festlegen, die haben dann Zugriff auf deine Daten oder einen Teil davon, deine E-Mails zum Beispiel oder eine Cloud, in der du Fotos abgelegt hast.
Das ist schon mal nicht schlecht. Vorausgesetzt, ich schenke dem riesigen Internetkonzern Google da mein Vertrauen, natürlich auch all meine Daten. Gibt es vielleicht noch Alternativen, wenn man so sagt, so Google finde ich schwierig?
Ja, es gibt zum Beispiel Apps, die du schon zu Lebzeiten benutzt, um für deinen Tod vorzusorgen. Leonhard Bichler hat eine entwickelt und sie Life Companion genannt. Auf die Idee ist er vor ein paar Jahren gekommen. Da ist er zusammen mit einem Freund bei einer Klettertour in den Bergen abgestürzt.
Ich habe da festgestellt, wow, also ich hätte jetzt eigentlich tot sein können und habe natürlich mit 27 noch keine wirkliche Vorstellung gehabt, was dann mit den Leuten ist, die ich da hinterlasse. Und abgesehen von Dingen, die die Leute dann immer irgendwie bedenken, wie Testament oder dergleichen, vielmehr so das emotionale Vermächtnis, selbst da hatte ich gemerkt, habe ich nichts gemacht.
Mit 27 hat man halt normalerweise nicht den Abschiedsbrief an die Mama in der Schublade, wo man ihr vielleicht nochmal sagt, wie viel sie einem bedeutet.
Und mit dieser App will er was ändern daran?
Genau, er findet es wichtig, dass wir uns schon jetzt damit auseinandersetzen, eben weil jederzeit was passieren kann. In der App kannst du einerseits eintragen, wie deine Beerdigung im Fall der Fälle ablaufen soll, welcher Song da zum Beispiel gespielt werden soll. Aber vor allem kannst du da Nachrichten an alle schreiben, die du liebst. Du kannst den Zugang zu einer Cloud hinterlegen, zu Bildern und Videos. Und Leonhard Bichler sagt, dass so im Laufe der Zeit ein digitales, emotionales Erbe entsteht.
Und dann können die Leute sehen, wie man das Leben selbst gesehen hat, was man selbst als bewahrungswürdig vom eigenen Leben empfunden hat. Ähnlich wie bei Dirk Nowitzki, der dann sagt, okay, schaut doch bei YouTube meine All-Time-Highlights an. Kann man bei Life Companion eben sagen, hier, lest mein Tagebuch. Jetzt bin ich vielleicht nicht mehr da, aber jetzt seht mal die letzten Jahrzehnte aus meiner Sicht.
Aber wer hat denn dann Zugriff auf diese Erinnerungen? Also kann ich das selbst festlegen oder ist das jeder oder wie?
Ja, genau. Also du legst bei dieser App einen sogenannten Verwalter fest und wenn dir was passiert, dann meldet der das der App und dann müssen mindestens zwei andere Zeugen, die du vorher auch bestimmt hast, deinen Tod bestätigen. Und erst dann bekommt der Verwalter Zugang zu deinen Daten.
Aber jetzt nochmal eine generelle Frage, Caro. Also es ist ja ein Unterschied, ob meine Familie nach meinem Tod in alten Bildern und Klamotten vielleicht rumstöbert oder ob ich eben ganz gezielt festlege, was die Hinterbliebenen sehen sollen, oder? Also ich versuche ja nicht automatisch so eine perfekte, schöne Version ausschließlich von mir festzuhalten, oder?
Doch, ich denke schon. Also ich glaube, dass man schon als Mensch dazu tendiert, also vielleicht sich ein bisschen schöner darzustellen, dann als man ist. Ich finde auch diese Vorstellung, dass ich jetzt mein Leben wie eine Ausstellung kuratieren soll oder das irgendwie zusammenfassen soll, das finde ich schon schwierig. Und darüber habe ich dann mit Annemone Zeim gesprochen. Sie ist Trauerbegleiterin bei Vergiss mein Nie in Hamburg. Und sie sagt, wenn wir unsere Erinnerungen zusammenstellen, dann sollten wir schon versuchen, möglichst authentisch zu sein.
Die spannenden Sachen sind halt die Fotos mit den Doppelkinnen und die Hochzeitsfotos, die nicht in der Top 3 gelandet sind. Also ich würde immer gucken, dass das Foto eine Geschichte erzählt, ja, und dass ich mich wirklich so zeige, wie ich bin. Aber ich glaube, am Ende ist es egal, was man macht, ist es eine großartige Geste, ja, von jetzt irgendwie was zusammenzustellen, weil es ist halt wie ein Schatz, den man hinterlässt.
Also sie sagt, schon allein die Geste, dass du überhaupt was gemacht hast, das wird deiner Familie und deinen Freunden sehr, sehr viel bedeuten.
Dass man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, wahrscheinlich auch. Ne?
Ja.
Dass sie noch irgendwas haben, was sie mit einem in Verbindung bringen und woran sie sich dann eben gerne erinnern.
Genau.
Dirk Nowitzki hört auf und ist froh, dass seine Kinder sich alte YouTube-Videos von ihm angucken können. Und für uns Normalos gibt es auch Möglichkeiten, Erinnerungen festzuhalten. Caro Bredendieck hat sie uns vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Amazon will seine Sprachassistentin Alexa immer weiter verbessern. Klar, das ist natürlich auch praktisch für uns Nutzerinnen und Nutzer, denn die Alexa soll uns ja möglichst gut und schnell verstehen. Ne? Wie Amazon allerdings diese Sprachsoftware verbessert, das dürfte eher strittig sein. Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Franziska, wie machen die das denn? Wie verbessern die Alexa?
Also die Medienagentur Bloomberg, die berichtet, dass das offenbar nicht automatisiert erfolgt, sondern dass da tatsächlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Amazon Mitschnitte von Nutzern anhören und auswerten. Laut Bloomberg sitzen diese Mitarbeiter unter anderem in Boston, Costa Rica, Indien und Rumänien. Und die Agentur hat mit einigen von ihnen gesprochen. Und die Mitarbeiter in Rumänien, die haben da zum Beispiel berichtet, dass sie pro Schicht um die 1000 Mitschnitte auswerten. Das Problem dabei, das sind offenbar nicht immer nur die Fragen, die die Nutzerinnen und Nutzer Alexa stellen, sondern manchmal eben auch private Unterhaltungen. Und warum? Das hat der Direktor des Instituts für Internetsicherheit Norbert Pohlmann dem ARD-Magazin Kontraste erklärt.
Mein sprachgesteuerter privater Assistent hat quasi ständig seine Mikrofone an und wartet auf das Aktivierungswort, zum Beispiel Alexa. Dann wird halt angefangen aufzuzeichnen. Und man wartet jetzt auf ein natürliches Ende, aber wenn dieses Ende für die Software nicht erkennbar ist, dann wird halt mehr aufgenommen.
Also man kann durchaus sagen, dass es passieren kann, dass da plötzlich mehr mitgeschnitten wird als nur das, was man Alexa gefragt hat.
Dass Amazon-Mitarbeiter, also Menschen, manchmal solche Infos, aber besonders auch direkte Fragen an Alexa zu hören bekommen, davon wissen die Nutzer dann doch aber nichts, oder?
Also zumindest sind sie nicht ausreichend darüber informiert. In den Nutzungsbedingungen steht nämlich nur, dass die User der Verwendung ihrer Daten zur Weiterentwicklung zustimmen. Aber dass das dann am Ende bedeutet, dass Menschen das Gesagte zu hören bekommen, darüber steht nichts in den Nutzungsbedingungen. Und die meisten dachten bisher wahrscheinlich, okay, das Ganze erfolgt irgendwie automatisiert.
Ist denn für die Amazon-Mitarbeitenden, die die Mitschnitte auswerten, ersichtlich, wer da spricht? Wissen die das so genau?
Die Agentur Bloomberg, die hat das Amazon direkt nachgefragt und zur Antwort bekommen, man achte auf die Privatsphäre, also die Beschäftigten hätten keinen direkten Zugang zu Informationen, durch die eine Person oder ein Account bei diesem Verfahren identifiziert werden könnte. Die Mitarbeiter, mit denen Bloomberg aber gesprochen hat, die berichten da auch anderes.
Was passiert denn jetzt noch mit diesen Mitschnitten? Also was könnte da passieren? Muss man irgendwie jetzt Angst haben, dass die vielleicht, keine Ahnung, bei irgendwem landen, denen das nun wirklich überhaupt nichts angeht?
Dazu sagt Bloomberg jetzt nichts, aber man weiß natürlich, dass Geheimdienste zum Beispiel Interesse an solchen Daten haben. Und darüber berichtet auch das ARD-Magazin Kontraste heute Abend. Und in dem Bericht geht es dann auch um einen Fall, in dem deutsche Sicherheitsbehörden schon mal Zugriff auf Daten aus einem Sprachmitschnitt erhalten haben sollen.
Kann ich als Nutzerin oder Nutzer von Alexa denn irgendwas tun? Also damit das, was ich zu, ja, weiß ich nicht, was ich eben so rede, mit wem auch immer, dass das eben nicht ausgewertet wird über die Spracherkennung?
Also man kann zumindest explizit sagen, dass man das nicht möchte. Dafür muss man dann in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Datenschutz anwählen, dass man nicht bei der Entwicklung neuer Funktionen mithilft und dass man Amazon auch nicht die Berechtigung erteilt, über Alexa gesendete Nachrichten zu verwenden. Ob das dann tatsächlich Berücksichtigung findet, naja, da wissen wir, gehen die Meinungen sehr weit auseinander.
Die Agentur Bloomberg hat berichtet, dass Mitschnitte der Spracherkennungssoftware Alexa offenbar von Amazon-Mitarbeitern ausgewertet werden. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat das Militär die Macht übernommen, und zwar im Sudan. Der autoritäre Staatschef al-Bashir ist abgesetzt worden vom Militär. Monatelang hat es ja Proteste gegeben gegen diese Regierung. Es hat mehrere Tote gegeben bei diesen Protesten. 30 Jahre lang war al-Bashir an der Macht. Mehr aktuelle Infos dazu jetzt von unserem Korrespondenten für die Region, Björn Blaschke in Kairo. Björn, wie ist denn diese Machtübernahme heute abgelaufen?
Ne, zunächst einmal war es unglaublich spannend, wie ich fand. Also als wir heute Morgen hier in die Redaktion kamen und sudanesisches Fernsehen angemacht haben, nachdem wir natürlich die ersten Ankündigungen gehört hatten, dass es möglicherweise zu einem Rücktritt von Bashir kommt, haben wir sudanesisches Fernsehen eingeschaltet und haben über Stunden lang nichts anderes gesehen als ein Militäremblem und darauf die Ankündigung, Achtung, heute kommt noch eine wichtige Ankündigung. Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute in Khartoum eben wirklich mit Spannung darauf gewartet haben, was passiert da heute. Es gab immer mehr Gerüchte, nämlich Gerüchte darum, dass al-Bashir zurücktreten würde oder aber zum Rücktritt gezwungen worden sei bereits. Und dann kam eben gegen Mittag endlich die Ankündigung des Verteidigungsministers, ja, wir haben ihn abgesetzt de facto und in Gewahrsam genommen, also verhaftet.
Jetzt gibt es eine Übergangsregierung, die die Staatsführung übernehmen soll. Wie lang soll das denn jetzt so bleiben? Oder was ist jetzt überhaupt der Plan, wie es weitergeht erstmal?
Nee, das soll jetzt für 2 Jahre so gehen, bis es Neuwahlen geben soll. Das hat zumindest der Verteidigungsminister heute angekündigt. 2 Jahre, in denen die Verfassung außer Kraft gesetzt sein soll. 2 Jahre auch, in denen man wahrscheinlich immer wieder den Ausnahmezustand verlängern wird, den man jetzt zunächst einmal für 3 Monate verhängt hat. Das ist relativ häufig der Fall gewesen in den vergangenen Jahren in nahöstlichen und nordafrikanischen Ländern, dass man einmal für 3 Monate den Ausnahmezustand verhängt hat und das dann immer wieder ausgeweitet hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch da weitergehen wird. Und dann, wie gesagt, soll es Neuwahlen geben. Das hat allerdings auch schon wieder dafür gesorgt, dass es neue Proteste gibt, nämlich von Leuten, die damit nicht einverstanden sind, denen diese Zeitspanne zu lang ist.
Wie groß sind diese Proteste?
Naja, die sind noch nicht so ausgeweitet, wie man das zum Beispiel aus Algerien gesehen hat. Aber man muss damit rechnen, dass es weitergeht.
Gucken wir nochmal zurück auf die Proteste vom vergangenen Wochenende. Da sollen ja mehr als 2000 Menschen festgenommen worden sein. Nach Auskunft des sudanesischen Geheimdienstes werden die jetzt wieder freigelassen. Kannst du das bestätigen? Ist das schon verifiziert worden?
Wir haben diese Meldung auch gehört, dass politische Gefangene überhaupt freigelassen worden seien im Laufe des Tages. Man muss dazu sagen, dass der sudanesische Geheimdienst die ganze Zeit der Gegenspieler war, letztlich des Militärs. Das Militär hat sich schützend vor die Demonstranten gestellt, während der Geheimdienst, Klammer auf, der übrigens von den Amerikanern gut unterstützt wird, dieser Geheimdienst wiederum hat sich eben gegen die Demonstranten gestellt. Insofern ist es schon ein interessantes Moment, wenn der Geheimdienst dann eben politische Gefangene auch wieder freilässt.
Diese Proteste haben ja schon im vorigen Dezember begonnen, also Dezember 2018. Sag uns doch bitte noch mal ganz kurz, was der Auslöser dafür gewesen ist.
Ganz kurz, Benzinpreiserhöhungen und Brotpreiserhöhungen.
Und noch etwas länger?
Eine dauerhafte wirtschaftliche Krise. Und die hat was damit zu tun, dass 2011 der Südsudan unabhängig geworden ist und mit dem Südsudan die gesamten Ölfelder des Gesamtsudan sozusagen an den Südsudan gefallen sind. Damit konnte nicht mehr viel Öl verkauft werden, dadurch sind keine Devisen mehr ins Land gekommen. Im Agrarsektor hat es genauso wie in ganz Ostafrika Dürren gegeben, sodass eben auch die Agrarwirtschaft da niederliegt. Dazu kommt noch eine massive Korruption, die eben auch noch für eine gewisse Unsicherheit im Land immer gesorgt hat. Das heißt, die Wirtschaft lag im Prinzip komplett da nieder mit einer galoppierenden Inflationsrate. Und das kulminierte dann letztlich darin, dass eben die Benzinpreise und auch die Brotpreise angehoben worden sind, was wiederum die Proteste ausgelöst hat.
Was passiert denn dann jetzt eigentlich mit al-Bashir? Also was hat man mit dem vor? Ich meine, er ist selbst an die Macht gekommen durch einen Militärputsch. 1989 ist das gewesen.
Ja, er ist mit einem Putsch an die Macht gekommen. Was mit ihm werden wird? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Er ist bisher einfach eingesperrt worden, festgesetzt worden. Theoretisch könnte natürlich jetzt diese Übergangsregierung ihn ausliefern nach Den Haag. Den Haag, der internationale Gerichtshof, sucht ihn mit einem Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter anderem. Dass das passiert, bezweifle ich allerdings. Das ist, soweit ich weiß, noch nie vorgekommen, dass eben tatsächlich dann ein Staatsführer von seinem eigenen Staat ausgeliefert worden ist nach Den Haag. Es kann sein, dass er irgendwie eine Amnestie bekommt. Es kann sein, dass er im Land vor Gericht gestellt wird, wie es zum Beispiel ja auch in Ägypten der Fall war, dass hier eben auch damals Hosni Mubarak vor Gericht gestellt worden ist. Schwer abzusehen. Wir wissen es nicht.
Der Präsident vom Sudan, al-Bashir, ist abgesetzt worden heute vom Militär. Aktuelle Infos dazu von unserem Korrespondenten für die Region, Björn Blaschke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.